Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis. Dieser Sonntag, der ein oder andere von euch wird es wissen, ist der Israel-Sonntag. Er verdankt diesen Namen und dieses Thema seiner zeitlichen Nachbarschaft zu einem wichtigen Tag im jüdischen Kalender. An diesem Tag gedenkt das jüdische Volk in aller Welt der beiden Zerstörungen des Tempels in Jerusalem. Die erste, 586 vor unserer Zeitrechnung, durch Babylon und im Jahr 70 durch Rom und andere Katastrophen der jüdischen Geschichte. Und davon gab es ja genug. An diesem Tag wird gefastet und in den Synagogen wird das Buch mit dem Namen Klagelieder gelesen. Wir wollen uns im heutigen Gottesdienst auch damit befassen, was Juden und Christen unterscheidet und aber eben auch verbindet.
Lasst uns beten. Gnädiger Gott, du hast deinen Namen auf ewig verbunden mit Israel. Nie hast du deinem Volk die Treue gekündigt. Durch alle Abgründe hast du es begleitet. Und an den Wundern, die du an ihm getan hast, zeigst du aller Welt deine Lebensmacht. Wir Christen haben das lange nicht verstanden, haben Israel seine Erwählung geneidet und deine Treue zu ihm bestritten. Erst langsam überwinden wir unsere alten Vorbehalte, fangen an zu begreifen, dass wir mit Israel zusammengehören und gemeinsam allein von deiner Barmherzigkeit leben. Wir bitten dich, vertiefe das Verständnis füreinander im Respekt für unsere unterschiedlichen Traditionen und hilf, dass sich unsere Verbundenheit auch im Alltag bewährt. Amen.
Die Lesung zum Israelsonntag steht im Alten Testament, dem Juden und Christen gemeinsamen Teil der Bibel. Ich lese aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 8. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai. Und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte diese Worte des Volks dem Herrn wieder. Worte der Heiligen Schrift. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gebeten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel,
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen der Predigt beten. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und dein Herz, für dein Wort.
Liebe Gemeinde, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen, wie es euch so geht, wenn ihr das Wort Jude lest oder hört. Bei mir ganz persönlich ist es so, dass dann in ganz rascher Reihenfolge viele Bilder vor meinem geistigen Auge entlangziehen. Wo fange ich an? Die biblischen Geschichten, reiche Kaufmannsdynastien, Intellektuelle und Künstler von Weltruf, aber eben auch Hass, Verfolgung, Judensterne und nicht zuletzt die Shoah, der im Dritten Reich verübte millionenfache Mord. Und heute, ganz aktuell, ist es zumindest bei mir gefühlt so, dass dieses Land Israel jedes Jahr eine neue Regierung hat, der dann zumeist wieder derselbe Mann vorsteht, nämlich Benjamin Netanyahu. Und dann auch noch die seit Monaten dauernde Auseinandersetzung um eine geplante Justizreform. Was aber hat das alles mit uns zu tun? Was verbindet die Christen mit den Juden und was trennt sie? Was können wir möglicherweise voneinander lernen? Und in der heutigen Predigt wollen Pfarrer Eckert und ich versuchen, die ein oder andere Erklärung und vielleicht auch Antwort zu geben. Wohl wissend, dass die Zeit in unserer Predigt dafür recht knapp bemessen ist, den Versuch wollen wir trotzdem wagen. Liebe Gemeinde, die Geschichte des Judentums ist ohne die Geschichte des alten Gottesvolkes nicht zu verstehen. Wenn jüdische Eltern heute ihren Kindern vom Glauben an Gott erzählen, dann greifen sie zurück auf die Geschichte Israels. Immer wieder wird der Auszug aus Ägypten erwähnt, die Jahre in der Wüste, der Empfang der Gesetzestafeln und schließlich und endlich die Ankunft im gelobten Land. Bis heute begründen Juden ihre Verbundenheit mit ihrem Land, dem heutigen Staat Israel, mit ihrer langen Geschichte dort. Umso schmerzlicher ist die lange Geschichte der Verfolgung des Judentums und aller territorialen Rechte bis zum heutigen Tage. Und wir hören es immer wieder in den Nachrichten, Antijudaismus und Antisemitismus sind bis heute nicht überwunden. Was können wir heute diesem Predigttext, den wir vorhin als alttestamentliche Lesung gehört haben, wie können wir den Text heute verstehen? Wie können wir ihn als Christen für uns auslegen, ohne ihm die Eigenständigkeit als eines der Urzeugnisse des Glaubens der Juden zu nehmen? Und deswegen möchte ich mit einer Frage an dich, Dieter, beginnen. Wie waren denn deine ersten Gedanken so nach dem Lesen des Textes, nach dem Hören des Textes, so als Christ und Pfarrer? Ich hatte immer Schwierigkeiten zu verstehen, warum sich Gott, wenn er doch, wie wir es gehört haben, der Herr der ganzen Welt ist, ein mini kleines Volk im Orient aussucht, ihm Treue verspricht und es zu seinem Volk macht. Ist es nicht eher eine sehr menschliche Art, sich seine Buddies, sich seine Spezies zu schaffen und überhaupt, wer hat das eigentlich geschrieben und wann? Nach unserem Predigttext kommen ja erstmal eine ganze Menge Geh- und Verbote. Und viele davon haben ja zu Problemen im Umgang mit gläubigen Juden geführt. Oder waren es die Israelis, oder das Nordreich, oder das Südreich. Gleichzeitig mag ich es auch nicht, das ganze Alte Testament durch das Neue Testament zu erklären, so im Sinne von, jetzt sind wir ja als Christen das eigentliche Gottesvolk, denn auch Jesus war ja Jude. Irgendwas Besonderes muss doch dahinter stecken, hinter all diesen Geschichten von Abraham, Jakob, Isaak, aber auch Mose und Elia. Aber, Dieter, was hat sich Gott dabei gedacht? Kann man bei Gott überhaupt so einen menschlichen Begriff wie Denken verwenden?
Jörg, du hast ja eine ganze Menge an Fragen hier aufgeworfen und ich werde mit Sicherheit nicht alle erschöpfend beantworten können. Das sprengt den Rahmen. Außerdem müsste ich selber dazu auch manches nochmal nachlesen. Die Bibel erzählt Geschichte in Geschichten, nämlich in Geschichten von Gott. Und das, was Menschen mit ihm erleben, was sie erlebt haben, und das wird zum Zeugnis seines Wirkens in der Welt. Die Geschichte des Volkes Israel beschreibt beispielhaft, wie Gott sich Menschen zuwendet und was passiert, wenn Menschen sich von Gott auch abwenden. Die Propheten sind über Jahrhunderte ja nicht müde geworden, dem Volk Israel ins Gewissen zu reden. Für das Judentum ist es gar keine Frage, warum es gerade sie das auserwählte Volk sind, sondern es ist für sie Ansporn, es ist ihre Bestimmung, in Beziehung zu Gott zu leben. Ja, heute gibt es natürlich in Israel auch säkulare Israelis, die also mit dem Glauben nichts anfangen können, so wie bei uns als auch Leute gibt, die nicht an Gott glauben. Schon während des Studiums habe ich mich gefragt, ob es nicht grundverkehrt ist, Gott zum Inhalt einer Betrachtung zu machen, zum Gegenstand der Theologie. Heute sage ich mir, ich kann nur von Gott reden, nicht über ihn. Denn alles, was ich von ihm weiß, das speist sich aus der menschlichen Erfahrung mit ihm. Und wenn ich von meinen Erfahrungen mit ihm erzähle, dann sind das ganz persönliche Geschichten mit Gott. Und dann kann das nur ein kleiner Ausschnitt von seiner Existenz widerspiegeln. Im gegenseitigen Erzählen wird sich dann eine viele verbindende Wahrheit herauskristallisieren. Sie existiert nicht wie eine Lehre, die in Stein gemeißelt ist, für alle Zeiten, immer und ewig, sondern sie wird immer neu gemeinsam erfahren. Ich könnte sagen, gefunden werden, diese neue Erfahrung. Und so zeigt sich Gott bis heute in der Geschichte Israels, genauso wie in der Geschichte mit Menschen, die Gott kennengelernt haben und ihm begegnet sind. Er zeigt sich in dieser Geschichte, in unserer Geschichte mit ihm. Die persönliche Erfahrung des Lebens mit Gott, die ist mir wichtig. Dazu brauche ich auch nicht mal unbedingt eine Theologie, die mir erklärt, was, wo und wie Gott ist. Aber diese Theologie ist mir dort hilfreich und wichtig, wo sie mir hilft, Texte einzuordnen, zu verstehen, Zusammenhänge. Zum Beispiel das Erleben Israels in seiner Geschichte für uns heute. Du hast von Israel, Nordreich und Südreich gesprochen. Zusammengesetzt ist dieses Land ja aus unterschiedlichen Regionen. Wahrscheinlich könnte man ewig darüber nachdenken, warum sich Gott gerade dieses relativ kleine Volk ausgesucht hat. Was aber augenscheinlich ist, ist die große Rolle im kulturellen wie im wissenschaftlichen Leben, das hast du schon erwähnt, dass viele Juden in vielen Ländern der Erde gespielt haben. Und bis heute. Und gleichzeitig aber auch immer wieder starke Ablehnung erfahren haben. Vielleicht liegt das an ihrem manchmal so offensichtlichen Festhalten an alten Traditionen, deren Regeln wir in den ersten 5 Büchern der Bibel, der sogenannten Tora, wiederfinden. Ich bin immer wieder überrascht, wie wörtlich gerade die orthodoxen, die strenggläubigen Juden diese Texte auch heute nehmen. In ihrem Aussehen, in ihrem Verhalten. Und damit stehen sie dann eben auch manchmal außerhalb der so real existierenden Gesellschaft, in denen sie auch leben.
Ja, und genau darin sehe ich tatsächlich ein mögliches Vorbild der Juden für uns. Denen sieht man nämlich immer und überall an, zu welchem Glauben sie stehen. Bei uns ist das eher nicht der Fall. Nicht nur äußerlich. Auch in unserem Verhalten im Alltagsleben unterscheiden wir uns meist nicht allzu sehr von den Nicht-Christen. Wo werden wir denn als Christen sichtbar? Außer bei unserer Teilnahme am Gottesdienst, vielleicht einmal pro Woche. Am Ende des heutigen Lesungstextes hieß es ja bezeichnenderweise: Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ich spreche davon, dass wir Christen uns im Alltag kaum von Nichtchristen unterscheiden. Die Rede Gottes mit Moses, sein Gewahrwerden von dem, was Gott von seinem Volk fordert, könnten wir mit unseren heutigen Gottesdiensten vergleichen. Wir kommen zusammen in der Gegenwart Gottes, hören sein Wort und erfahren so auch heute noch, was Gott von uns erwartet. Gottesdienste könnten also kleine Berge der Erkenntnis sein, die wir gemeinsam erklimmen. Es bleibt die Frage danach, was geschieht, wenn wir diesen kleinen Berg der Erkenntnis wieder runtersteigen, wenn wir zurückkehren in unseren Alltag. Tun wir dann das, was wir gehört haben? Oder machen wir es allzu oft wie das Volk Israel und tanzen eben doch ums goldene Kalb?
Genau das ist der Punkt. Du stellst mit Recht heraus, dass das Volk einmütig sprach. Aber diese Einmütigkeit hält sowohl im zweiten Buch Mose als auch in den folgenden Büchern des Alten Testamentes nicht lange an. Da ist eben nicht nur vom goldenen Kalb die Rede, das ein Beispiel für die oft verlorene Gottestreue des auserwählten Volkes ist. Und das hat die Christen in manchen Jahrhunderten dazu verleitet, zu meinen, Gott habe mit dem Neuen Testament die Juden abgewählt. Können wir uns als Nachfolger, als Erben des Judentums betrachten? Naja, Nachfolge, Erbe geht eigentlich nicht, denn das Volk Israel existiert bis heute. Genau wie die Zusagen Gottes an sein Volk, auch seinem Volk gelten. Das nimmt er nicht zurück. Wenn wir aber als Christen im lateinischen Wort von Ecclesia sprechen für Kirche, also die von Gott herausgerufenen Ecclesia, dann können wir wohl davon reden, dass wir neben dem Volk Israel stehen, von Gott extra herausgerufen als der Völkerschar. Also wir sind auch Kinder Gottes und Gott hat im Alten Testament seinen Bund mit dem Judentum geschlossen und er sagt, dass sein Volk auch sein Volk ist. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Aber durch Jesus Christus weitet Gott seine Verheißung aus auf alle Menschen, auch auf Nicht-Israeliten, die sogenannten Heiden, wie es oft auch im Neuen Testament heißt. Und wir dürfen dann eben auch dazugehören zu diesem neuen Bund. Wer an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubt, der gehört zu dem neuen Bund mit Gott, denn Jesus stellt ihn uns als dem Vater, unseren Vater im Himmel vor. Das bedeutet, mit Gott im Bund, im Bündnis zu stehen. Gott schenkt uns seine Liebe, sein Vertrauen und er lädt uns zu intensiver Lebensgemeinschaft ein. Er wünscht sich aber auch ein entsprechendes Verhalten. Vertrauen, Liebe, die sich auch den Mitmenschen gegenüber zeigt. Barmherzigkeit, weil auch er barmherzig ist. Wer meiner Stimme gehorcht und meinen Bund hält, der soll mein Eigentum sein. So heißt es in der Lesung. Und das gilt wohl auch uns. Und das ist vielleicht das Fazit aus dieser Geschichte. Kümmere dich um dein Verhältnis zu Gott.
Also, Dieter, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gott hat also seinen Bund mit mir geschlossen. Er hat ihn mit euch geschlossen. Er hat seinen Bund gemeinsam mit uns allen geschlossen. Und zwar durch Jesus Christus. In der Taufe hat er uns seinen Bund ganz persönlich zugesprochen. Und jetzt liegt es an mir oder an euch, unseren Teil beizutragen. Der Bund Gottes ist nicht einseitig, wie wir es gerade gehört haben, so nach dem Motto, Gott steht schon immer für mich bereit, egal wie ich mich verhalte. Der Bund Gottes, so habe ich es auch entnommen, ist eben nicht beliebig. Auch hier nach dem Motto, ob ich mit Jesus Christus lebe oder einfach an höhere Mächte glaube, das ist letztendlich egal. Der Bund Gottes ist nicht nach außen abgeregelt. Auch hier nach einem Motto, dass ich Jesus Christus vertraue, geht niemand etwas an und ist meine Privatsache. Der Bund Gottes ist nicht auf Zeit oder zur Probe. So nach dem Motto, solange es mir gut geht, bleibe ich dabei, geht es mir schlecht, suche ich was Neues. Und jetzt wird der ein oder andere schmunzeln, weil es ist nämlich ähnlich wie in der Ehe. Im Zentrum der Ehe steht die gegenseitige Liebe. Einseitig funktioniert Liebe halt nicht. Es braucht zwei feste Partner, keine beliebigen Partner. Ehe funktioniert eben auch nicht auf Zeit, weil Wachstum miteinander einfach einen geschützten Rahmen braucht. Wir können uns in diesen Bund mit Gott nicht einkaufen. Weder durch perfektes Verhalten, noch durch eine weiße Weste. Keine der göttlichen Lebensregeln könnten wir aus eigener Kraft erfüllen. Wir, ihr alle, wir treten in diesen Bund mit leeren Händen. Wir sind auf Gott angewiesen. Gottes vorbehaltlose Liebe und Annahme durchdringt und leitet uns an, unser Leben in Gottes Sinne zu ordnen.
Durch Jesus Christus gibt Gott uns einen neuen Impuls für diesen Bund mit uns Menschen. Er schenkt Vergebung und gibt diesen Impuls zur Versöhnung. Von ihm bekommen wir die Kraft für eine neue Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen. Gott hilft uns, mit anderen zu leben, klar zu kommen, ein Miteinander zu bekommen. Jesu Verhalten motiviert uns, uns nicht mit unserem Leben zufrieden zu geben, sondern immer mehr nach Gottes Willen zu suchen. Gott motiviert uns also dazu, selbst zu handeln und die Regeln für das Leben für uns zu nutzen, weil er mit uns einen Bund geschlossen hat. Können wir an seiner Liebe teilhaben und sie weitergeben. Um unser Leben in ordentliche Bahnen zu lenken, gibt Gott die Regeln, die Gesetze, die Gebote. Das Gesetz Gottes, die Lebensregeln, sind dabei keine Zwangsjacke, sondern sie sollen ein Geländer sein. Sie gewähren einen Schutz für unser Erdenleben, damit wir das tun, was Gott sich gedacht hat. Wir leben gut funktioniert und erhalten damit den Bund Gottes aufrecht. Jesus wird ja öfter nach den Geboten Gottes gefragt, angesprochen darauf, und er bestätigt sie. Und dabei macht er deutlich, dass es nicht um die Erfüllung von Buchstaben geht, von Paragraphen. Jesus war ja selber Jude, hat als gläubiger Jude gelebt. Doch er zeigt, dass diese Gebote dem Leben dienen sollen. Das Zentrum der Lebensregeln ist die Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen. Von daher haben sie ihren Sinn. Und so schließt Jesus diese Gebote eben zusammen. Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Jesus möchte unser Leben gestalten und er hilft uns, Gottes Regeln zu erfüllen. Das Wesentliche im Leben und in unseren Schwierigkeiten mit unseren Mitmenschen ist, dass wir uns darum kümmern, ein gutes Verhältnis zueinander zu haben, zu Gott und zu den Mitmenschen. Wie er verbindlich zu mir steht, so stehe ich zu ihm und zu anderen Menschen, die mir anvertraut sind, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Ganz nah in der Familie, aber ebenso auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Nachbarschaft. Jesus ist, man könnte vielleicht so sagen, der Fahrlehrer des Lebens. Es ist wie in der Fahrschule gewissermaßen. Er führt uns sicher durch den Dschungel von Regeln und Gesetzen, die von Gott kommen, die helfen, klarzukommen. Er führt, dass wir die kritischen Punkte sehen und entsprechend reagieren können. Wir sind also nicht allein. Wir haben Gott an unserer Seite und Jesus. Und das gilt für all diejenigen, welche einen Bund mit Gott geschlossen haben. Juden wie Christen. Und vielleicht sogar noch viel mehr Menschen, mit denen Gott Verbindung haben will. In Bezug auf die fehlende Standhaftigkeit sind wir sicherlich nicht besser als das auserwählte Volk Gottes. Da wird dann die Lektüre des Alten Testamentes auch für uns zum Trostbuch. Trotz dessen Wankelmütigkeit steht Gott immer wieder und weiter an der Seite seines Volkes. Und so steht er auch zu seinen Zusagen, die er im Neuen Testament uns gemacht hat und die uns gelten. Gott sei Dank.
Fassen wir jetzt das Gehörte noch mal kurz zusammen. Erstens, die Glaubensbasis, die gemeinsame Glaubensbasis von Juden und Christen ist das Alte Testament. Zweitens, durch das Neue Testament hat Jesus den Bund mit Gott auf alle Menschen erweitert, die Gott folgen wollen, und hat uns damit neben das auserwählte Volk Gottes, nämlich die Juden, gestellt. Drittens, das Wesentliche, wir haben es auch gerade noch von Pfarrer Eckert gehört, das Wesentliche für jeden Menschen ist es, sich um sein ganz eigenes Verhältnis zu seinem Gott zu kümmern. Und viertens, es geht dabei nicht um buchstabengetreue Auslegung, sondern um das, was tatsächlich dem Leben dient. Und mit einer kurzen Geschichte genau hierzu, zu diesem vierten Punkt, werde ich unsere gemeinsame Predigt dann gleich beenden. Die heutige Geschichte befasst sich ganz im Gegenteil zur oftmals recht komplexen Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden mit einer ganz einfachen Art des Glaubens, aber hört selbst. Dem Pastor einer Gemeinde fiel irgendwann ein ältlicher, ärmlich wirkender Mann auf. Vielleicht ein Stadtstreicher, der jeden Mittag um 12 Uhr die Kirche betrat und sie nach kurzer Zeit schon wieder verließ. Eines Tages wartete er auf den Mann und fragte ihn, was er denn bloß in der Kirche tue. Der Alte antwortete, ich gehe hinein, um zu beten. Als der Pastor verwundert meinte, aber du bist niemals lang genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, erklärte der alte Mann, ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr und sage, Jesus, hier ist Jim. Dann warte ich eine Minute und er hört mich. Nach einiger Zeit kam der alte Jim mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus. Die Krankenschwestern stellten fest, dass er auf alle anderen Patienten einen wirklich heilsamen Einfluss hatte. Die Nörgler wurden zufrieden, die Ängstlichen gewannen neue Zuversicht, die Traurigen wurden fröhlich und es wurde viel gelacht in Jims Zimmer. Jim, sagte die Stationsschwester eines Tages zu ihm, die anderen Männer sagen, dass du jeden Tag Besuch erhältst. Aber die Schwester hatte bei Jim noch nie Besuch gesehen, denn er hatte keine Verwandten und auch keine näheren Freunde. Dein Besucher, fragt die Schwester, wann kommt er denn? Naja, sagt Jim, jeden Tag um 12 Uhr mittags. Er kommt rein, steht am Fußende meines Bettes und sagt, Jim, hier ist Jesus. Ich wünsche euch und Ihnen viel Gutes und wenn ihr mögt, auch den einfachen Glauben des alten Jim. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir wollen miteinander beten.
Gott, du sagst, was du tust, und du tust, was du sagst. Auf dich ist Verlass. Öffne unsere Ohren für dein Wort und unsere Augen für deine Werke. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns.
Sähe Hoffnung in unser Herz und lass in unserem Leben und Handeln Vertrauen wachsen zu deiner Barmherzigkeit und Treue. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns.
Ewiger und barmherziger Gott, du hast Israel zu einem Zeichen deiner Treue gemacht unter den Völkern. Bis heute stehst du zu deinem Bund. Wir bitten dich für die jüdischen Menschen, die unter uns leben. Lass sie hier eine Heimat finden, in der sie ohne Angst leben können. Wecke bei uns Interesse für sie. Lass gegenseitiges Vertrauen wachsen und schmiede uns zusammen, allen entschlossen entgegenzutreten, denen die alten Feindbilder propagieren. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns.
Gott, wir bitten dich für den Staat Israel. Schütze alle, die in ihm leben, vor Terrorangriffen und bewahre sie davor, dass Angst und Hass die eigene Seele vergiften. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns.
Gib den Regierenden Weisheit im Umgang mit den Umbrüchen in der arabischen Welt und ein offenes Ohr für die Proteste im eigenen Land. Lass aus dem Kampf für Gerechtigkeit eine neue Gemeinsamkeit wachsen zwischen allen kritischen Bürgern im Nahen Osten und stärke in allen Ländern die, die für Versöhnung eintreten. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns.
Gott, du hast verheißen, dass alle Völker auf dein Wort hin verlernen werden, einander zu hassen und zu morden. Schwerter sollen zu Pflugscharen werden, und es soll Genüge geben für alle, die hungern an Leib und Seele. Wir bitten dich um deiner Treue willen. Lass das bald geschehen. Schaffe Frieden, Frieden für Israel und für die ganze Menschheit. Wir hoffen auf dich. Amen. Und nun geht im Frieden des Herrn, wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.